In Vers 5 dieses Kapitels, Epheser 2, gebraucht der Apostel Paulus zwei Ausdrücke, um uns die Hilfe zu kennzeichnen, die seine Barmherzigkeit hervorgebracht hat. Durch seine Liebe, die in Form von Barmherzigkeit uns erwiesen wurde, hat er uns, sagt Paulus, zum Leben gebracht. Wir waren tot in Sünden und Übertretungen und er hat uns zum Leben gebracht. Und dann sagt der Apostel, durch die Gnade seid ihr gerettet. Dass wir zum Leben gebracht worden sind, ist die Rettung von unserem Tod. Unsere Neugeburt, in welcher wir zu neuem Leben gebracht wurden, ist eine Rettung oder ist die Rettung. Man kann das Wort Rettung in der Heiligen Schrift verfolgen und studieren und merkt, dass da sehr viel dazu gehört. Aber hauptsächlich ist es dieses, wie Paulus hier sagt, dass wir zu neuem Leben gelangt sind. Dieses kommt, sagt der Apostel, durch die Gnade Gottes. Gnade ist ebenfalls ein Ausdruck der Liebe Gottes, der rettenden Liebe Gottes. Was ist der Unterschied zwischen Barmherzigkeit und Gnade? Das Wort im Grundtext, das heißt im Griechischen, in der Sprache, in welcher Paulus geschrieben hat, bedeutet das, was froh macht, das Frohmachen, das Angenehme. Er sagt einmal, schreibt an die kolossischen Christen in Kapitel 3 und spricht vom Liedgut und von der Musik. Und sie soll in Gnade geschehen. Es soll Freude bereiten, es soll wohl angenehm sein, es soll gut sein. Wenn Gott uns seine Gnade erweist, wenn wir Sünder als Sünder zu ihm kommen, und wir diese Gnade erfahren, sein Wohlwollen, dann empfangen wir Vergebung. Wir sind die Sünder und wir erfahren seine Liebe, seine Gnade als Vergebung. Er vergibt uns, streicht uns sämtliche Schuld. Gnade ist also die Liebe Gottes, die uns froh macht, die uns etwas gibt, das unsere Situation mit Gott wieder wohl angenehm macht. Gott erweist seine Gnade, sein Wohlwollen, seine Güte, seine Vergebung. Ja, Gnade kann sogar die Form von Kraft annehmen. Wir brauchen ja des Morgens, wenn wir aufstehen, Gnade für sämtliche Aufgaben. Damit meinen wir Fähigkeit, das Genügende, das, was wir überhaupt brauchen. Aber das wird alles durch die gütige Hand Gottes uns gegeben, durch seine Liebe. Und in dieser Gnade beschreibt Paulus die rettende Liebe Gottes. Und über die wollen wir etwas nachdenken. Das ist gegen Ende von Vers 5. Und dann schreibt er in Vers 6 weiter. Und er erweckte uns zusammen mit ihm und setzte uns zusammen mit ihm in den himmlischen Bereichen in Christus Jesus, damit er in den kommenden Weltzeiten zur Schau stellte den unermesslichen Reichtum seiner Gnade. Hier sind wir, als wir uns bekehrten und wiedergeboren wurden, teilhaftig der Gnade Gottes geworden. In dieser Gnade leben wir unser Christenleben, von Tag zu Tag aus lauter Gnade, nicht durch eigene Leistung. Unser ganzes Leben der Bewahrung, des Wachstums und so weiter, des Dienstes, geschieht auf derselben Grundlage wie unsere Bekehrung. Die geschah durch Gnade und unsere Bewahrung und unser Leben geschieht alles durch Gnade. Und eines Tages werden wir in Ewigkeit bei ihm sein. Und dann, sagt Paulus, will Gott seine unermessliche Gnade uns zur Schau stellen. Dann werden wir den Weitblick bekommen. dann werden wir die Zusammenhänge erkennen und dann werden wir staunen, ob der großen Gnade Gottes von Ewigkeit her gegenüber allen Menschen den Reichtum seiner Gnade in Freundlichkeit. Im Himmel ist ja nur Freude und Freundlichkeit, kein saures Gesicht, keine Miene mit Falten in der Stirn, kein hartes Wort. Dort ist nur Güte, nur Liebe, nur das Richtige, heilige Sphäre von lauter Liebe. Und wenn wir dort sind, dann wird Gott seine Freundlichkeit uns offenbaren. In Freundlichkeit wird er uns zeigen, wie gnädig er hier war und wie gnädig er überhaupt ist. Vers 7, damit er in den kommenden Weltzeiten, das heißt im Himmlischen, zur Schau stelle den unermesslichen Reichtum seiner Gnade in Freundlichkeit gegen uns in Christus Jesus. Diese Gnade können wir nicht messen, sagt Paulus. Vers 8, denn das wird so sein, das wird in der Ewigkeit so sein, weil wir hier auf der Erde durch dieselbe Gnade einmal gerettet wurden. Denn durch die Gnade seid ihr gerettet worden, durch den Glauben, und dieses nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nun ist es so, das habe ich am Anfang schon gesagt, wir sind uns fremd. Ich habe versucht, mich vorzustellen, aber ihr wisst immer noch nicht, wie ich eigentlich über viele biblische Stellen nachdenke. Und ich weiß nicht, wie ihr denkt. Aber ich will jetzt etwas erklären, weil ich um die Schwierigkeiten unter Gotteskindern etwas kenne. Und die russlandsdeutschen Gemeinden sind nicht ausgeschlossen aus diesen verschiedenen Strömungen und Auffassungen, die kursieren. Sie kommen von allen Richtungen und wollen Eingang finden. Einige sind nicht besonders schwierig, sie sind vielleicht eine andere Meinung, andere sind doch schwerwiegender. Und an dieser Stelle will ich uns einmal etwas erklären. Das ist ganz einfach. Aber ich denke, ihr werdet schon einverstanden sein. Ich denke, die meisten von uns denken sowieso so, wenn ich den Hintergrund kenne. Aber ich will jetzt etwas Grammatik verwenden. Grammatik zeigt uns, wie man richtig spricht und schreibt. Wir wissen, das Wort Gnade hat den Artikel die. Wir sagen nicht der Gnade, wir sagen die Gnade. Und wenn es zum Glauben kommt, dann sagen wir nicht die Glaube, sondern der Glaube. Das ist männlich. Die Gnade ist weiblich, so wie die Frau weiblich ist. Der Glaube ist männlich, wie der Mann männlich ist. Und dann gibt es noch ein drittes Geschlecht in der Sprache, das nennen wir das Sächliche, das Kind. Der Mann, die Frau, das Kind, das ist sächlich, das Buch und so weiter. Und Paulus gebraucht in diesem Vers drei, das heißt in unserer deutschen Bibel, aber das entspricht dem Griechischen, auch dort sind Unterschiede. Im Deutschen können wir es sehr gut schildern. Paulus sagt, durch die Gnade sind wir gerettet worden, durch den Glauben und das nicht aus euch. Manchmal zitiert man diesen Vers, um belegen zu wollen, dass der Glaube, mit dem wir gerettet werden, eine Gabe Gottes ist. Mit diesem Vers will man das sagen. Durch den Glauben seid ihr gerettet, und das nicht aus euch. Aber jetzt muss man aufpassen. Die deutsche Sprache verlangt, dass die Artikel sich, dass sie reimen. Wenn ich sage, das nicht aus euch, dann muss ich auch ein Wort haben, zu dem dieses das passt. Und das ist nicht der Glaube. Man sagt nicht, das Glaube ist eine Gabe. auch nicht das Gnade. Das heißt, das Wort Gabe und ja, bezieht sich weder auf den Glauben noch auf die Gnade. Was ist es um die Gnade und diesen Glauben? Warum gebraucht Paulus beides, um zu sagen, wir sind dadurch gerettet? Genügt nicht das eine? Paulus ist sehr gründlich in diesem Text. Es sind nur einige Verse, aber pickevoll mit Lehre über unsere Errettung. Paulus erzählt uns hier vom himmlischen Gesichtspunkt, was geschah, als du und ich uns bekehrten und wiedergeboren wurden, als wir gerettet wurden. Dieser Abschnitt zeigt das, den Hintergrund, was Gott getan hat, und gleich wollen wir sehen, was bei uns dann die Folge ist. Und jetzt sagt er an dieser Stelle, Gott hat seine Retterliebe offenbart durch seine Gnade. Das hat er getan. Er hat den ersten Schritt getan. Er hat Jesus geschickt und er ist gen Himmel gefahren, nachdem er für uns gestorben war. Und jetzt wird diese Botschaft verkündet und sie ist an mich gelangt, an dich gelangt. Durch Boten, das war alles Gnade Gottes, dass es so weit kam. Durch die Gnade, die wir dann angenommen haben, sind wir gerettet. Das ist sein Teil. Aber Paulus fügt hinzu, dass es auch den Glauben brauchte, wenn wir gerettet werden sollten. Das ist wieder unsere Aufgabe. Der Glaube ist das, was Gott von uns erwartet, nicht was er tut. Er macht uns fähig zu glauben, das ist klar, aber er hat uns auch fähig gemacht zu glauben. Aber überall in der Heiligen Schrift macht Gott den Menschen verantwortlich dafür, ob er Ja oder Nein zu Gott sagt. Und das ist Glaube oder Unglaube. Wenn wir seinem Wort Vertrauen schenken, dann heißt das, wir glauben ihm. Jesus vergleicht diesen Glauben einmal mit dem Schauen. Im Alten Testament wird das sehr interessant geschildert. Dort haben die Kinder Israel gesündigt und Gott muss sie strafen und schickt die giftigen Schlangen. Die Kinder Israel kommen natürlich in große Not und rufen und Gott gibt Hilfe. Und er lässt Mose eine Schlange aus Erz herstellen und die soll aufgehängt werden an einen Pfahl. Übrigens, eine Schlange ist wahrscheinlich in einer Spiralform geformt worden. Wenn eine metallene Spirale an einen Pfeil festgemacht werden soll, was braucht es? Es braucht etwas Waagerechtes. Und da haben wir das Kreuz. Ich persönlich bin der Meinung, dass dort in der Wüste ein Kreuz stand. Es brauchte ja nicht einen großen Querbalken, aber genügend, sodass diese eherne Schlange dort hängen blieb am Kreuz. Nun steht geschrieben, wer im Vertrauen hinschaute zur Schlange. Nicht jede Übersetzung scheint diese Nuance, diesen kleinen Aspekt zu erwähnen. Aber um hinschauen zu können, brauchte es Vertrauen in die Botschaft von jemandem, der erzählte, schau, du brauchst nur dahin zu gucken und dann wirst du gesund werden. Komm, wir nehmen dich zur Tür des Zeltes. Da ist das, da ist die Schlange. Sie glänzt in der Sonne, schau hin. Wenn er nicht die Botschaft geglaubt hat, sagt er, ach, Quatsch, und stirbt in seiner Misere. Aber wer Vertrauen schenkte, der ließ sich tragen und schaute hin zur Schlange und tatsächlich wurde er gesund und stand auf seinen Beinen. Und Jesus nimmt diese Geschichte und erklärt dem Nikodemus, was es um die Wiedergeburt ist. So wie Mose in der Wüste eine Schlange erhöhte und die Menschen dann dorthin schauen durften, so muss des Menschensohn erhöht werden. Und sehr ähnlich wie die Schlange. Damit jeder, der glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Sehen Sie die Parallele zwischen Schauen und Glauben. Dieser Glaube ist also das, was Gott von Menschen verlangt. Von Israeliten wurde es verlangt. Und überall in der Heiligen Schrift, wo Gott Menschen zu sich ruft, erwartet er, dass sie kommen, dass sie schauen, dass sie annehmen. Das sind verschiedene Ausdrücke für dieses Wort, Glauben. Durch die Gnade, durch das, was Gott getan hat, und das ist das Große, der größte Teil, und wir brauchen es nur anzunehmen, nur Vertrauen zu schenken. Aber Paulus sagt, auch durch den Glauben seid ihr gerettet. Und dann fügt er hinzu, und das nicht aus euch. Was? Wenn es nicht der Glaube ist, der die Gabe ist, wenn es nicht die Gnade ist, was dann? Das Heil, die Rettung, von diesem spricht Paulus. Seid ihr gerettet? Das Heil, die Rettung ist nicht von uns, das betont Paulus in diesem Text. Dass wir durch die Gnade und durch den Glauben gerettet werden, ist Gottes Handeln. Er rettet uns. Wir lassen uns retten. Aber wir haben uns auch retten zu lassen. Das ist der Glaube. Aber er rettet uns. Ich denke, wir sind einverstanden, dass das es ist, was Paulus hier sagen will. Sollte ich mich irren, dann bin ich sehr dankbar, wenn jemand mir meine Fehler in diesem Fall zeigt. Aber so scheint mir der Text am klarsten zu sein. Und dann fügt Paulus hinzu in Vers 9. Nicht aus Werken. Er sagt, wie es ist, durch die Gnade, durch den Glauben. Und dann fügt er das Verneinende hinzu. Nicht aus Werken. Was heißt das? Nicht aus eigener Leistung. Wir tun nichts dazu. Nun gibt es Lehrer und solche, die das Wort in den Mund nehmen, aus den großen Landeskirchen, Theologen, die sagen uns, der Glaube ist auch ein Werk. Aber das ist nicht, was die Bibel uns lehrt. Buße und Glauben sind nicht Werke, sie sind Verzicht auf Werke. Sie sind gerade das Gegenteil. Der Glaube ist ein Zeichen davon für Paulus im Römerbrief, dass wir gerade nicht etwas herbei oder hinzufügen, dass wir nichts beitragen zu unserer Rettung. Wir vertrauen nur, wir nehmen es nur an. Wir lassen uns helfen. Wir tun rein nichts dazu. In einem Lied singen wir, nicht deine Gebete, nicht dein Heulen, nicht dein Weinen, nichts hilft. Manch ein Sünder wollte zu Jesus kommen und hat sich bemüht und gesucht, bis er kapitulieren musste und Gott dann eingreifen konnte. Gott bringt uns an das Ende alles unseres Versuchens, damit wir einfach nur Ja sagen. Und wisst ihr, das ist genau der Weg unseres Christenlebens. Paulus schreibt an die Kolosser, so wie ihr angenommen habt den Herrn Jesus Christus, so wandelt in ihm. Wenn wir nicht durch Werke gerettet wurden, als wir uns bekehrten, dann werden wir auch nicht bewahrt durch Werke. Nur durch den Glauben, nur durch die Gnade. Jakobus lehrt uns, dass dieser Glaube Werke nach sich zieht. Das ist klar. Wenn er echt ist, dann folgt ein Wirken Gottes. Und das sagt Paulus gleich in unserem Leben. Das wird er gleich erklären. Aber die Werke sind nicht das, was uns bewahrt. Was ist Gebet? Gebet ist Verzicht auf Werke. Wir flehen zu Gott, dass er es tut. Wir können nicht. In unserer Not kommen wir zu ihm und erwarten von ihm die Hilfe. Und wenn das Gebet die Form eines Dankes oder Lobes annimmt, dann freuen wir uns darüber, dass er gewirkt hat. Was ist die Bibel? Wir sagen, wir müssen die Bibel lesen, wenn wir bewahrt bleiben sollen. Ja. Aber was ist sie? Sie ist das Brot des Lebens. Sie ist Gottes Wort, nicht unser Wort. Wir lesen sie und genießen sie und sie nährt uns. Nicht wir bringen unsere Gedanken hinein in die Schrift. Allzu oft tun wir das und wir sollten das nicht tun. Wir sollten Gottes Wort zu uns kommen lassen. Gottes Wort ist Nahrung. Und wenn ich die Bibel lese, um treu zu bleiben und zu bewahrt zu bleiben, was tue ich? Ich höre auf, mich selbst zu nähren. Ich höre auf, selbst mich zu erhalten und erwarte alles von Gott. Dies ist Gottes Wort und durch dieses Wort werde ich genährt. Sein Reden ist es, das mich bewahrt. Was sind gute Werke? Das ist das Wirken Gottes in uns. Wir sprachen, ich denke, es war gestern Abend in einem kleinen Kreis, darüber. Dieses Wirken für Gott ist sein Wirken in uns. Vieles, das in christlichen Kreisen geschieht, ist Fleisch. Viele Chorlieder, viele Gesänge, die wir hier Gesangbeiträge haben von einem, zwei, drei, vier Menschen, ist lauter Fleisch. Vieles, das wir als Gutes tun, ist lauter Fleisch. Was heißt das? Es ist lediglich das, was jeder Mensch tun kann, der natürliche Gaben hat. Wenn Gott uns eine Stimme gegeben hat, dann können wir uns üben, dann können wir ein Lied singen. Das kann man. Aber das muss nicht zum Segen sein. Wir können vieles tun, das sich christlich aussieht. Und es ist nur das, was ein Mensch sowieso tun kann. Es braucht Gottes Geist, um einmal uns abzustreifen, das, was zu uns gehört. Ich erlebe es als Diener Gottes. Gott hat mir vieles aus der Hand schlagen müssen. Gott hat mir zeigen müssen, dass vieles, das ich mache, von mir war. Es kann dasselbe Lied sein. Aber wenn ich gelernt habe, auf mich selbst zu verzichten und vor dem Herrn gewesen bin und ihm meine Not erzählt habe, Herr, ich kann nicht. Wie oft geschieht es nicht? Ich weiß, ich soll predigen, aber ich kann nicht. Die Janssens sind nicht redegewandt. Und ich bin nicht redegewandt. Und es gibt noch andere Faktoren oder Aspekte, die ins Spiel kommen, sodass man sich sagt, ich kann einfach nicht an diesem Abend reden. Und dann gibt man sich dem Herrn hin und er bittet sich, das Kleinste, Herr, Paulus spricht ja einmal vom Auftun seines Mundes, dass ihm ein Wort gegeben werde. Ich bete, dass der Herr mir sogar den Mund auftut. Ich bete für die Einzelheiten, dass der Herr hier wirken möchte. Und wenn wir das tun, dann kann er wirken durch unsere Rede, durch unser Lied. Es mögen dieselben Worte sein. Aber wir sind ans Ende unser Selbst gekommen und wir verlassen uns auf den Herrn und vertrauen auf ihn, dass er jetzt wirkt, während wir durch die Bewegungen gehen, des Redens, des Singens oder des Handelns, wie immer auch. Der Herr hat die Art, jeden von uns zu nichts zu machen, bevor er uns gebrauchen kann. Er zerbricht seine Gefäße, bevor er sie wieder zusammenstellt und füllt und gebraucht. Und wenn du gebetet hast, Herr, gebrauche mich, dann sei nicht überrascht, wenn er anfängt, etwas hart umzugehen. Vor vielen, vielen Jahren, als ich noch ein Jüngling war, war ich tätig im Dienst des Herrn, im Norden unseres Landes, Wir besuchten eine Familie, da wurde Plattdeutsch gesprochen. Ich denke, manche von Ihnen werden diesen Ausdruck verstehen. Er ist etwas grob, aber wir verstanden den Bruder. Der war ein ganz einfacher Bruder, aber er erzählte uns, was der Herr tat in seinem Leben. Und dann sagte er, der lebe Gott kann auch manchmal Hungschwur. Ja, das ist also ein sehr grober Ausdruck. Aber das heißt, er kann grob werden, das heißt, er kann hart werden mit uns. Er kann ernst werden im Umgang mit uns. Das tut er. Aber er weiß genau, wie weitergehen kann. Paulus erzählt uns davon in 2. Korinther 4. Das ist ein sehr lesenswertes Kapitel. Wie Gott einen Menschen gebraucht. Und Paulus erzählt überhaupt im 2. Korintherbrief, besonders im ersten Teil des Briefes, sehr vieles aus seinem persönlichen Leben und Erfahren, damit die Korinther einmal verstehen, warum er bereit ist zu leiden und den untersten Weg zu gehen und nicht so aufzutreten wie die anderen Apostel oder die sich Apostel nannten. Gott zerschmettert seine Gefäße und dann baut er etwas daraus, das er gebrauchen kann. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Das ist Paulus groß geworden. In Römer 12 sagt er den Gläubigen, wir sollten unseren Körper darbringen. Wir sollten uns nicht der Welt anpassen. Wir sollten prüfen, was der Wille Gottes sein. Und dann, Vers 3, wir sollten nicht zu viel von uns halten. Das ist die natürliche Tendenz von uns allen, zu viel von uns zu halten. Ein jeder sollte halten von sich nach dem Maß, das Gott uns zuteilt. Wenn wir gelernt haben, dass wir nichts sind und dass Gott anfängt, uns zu gebrauchen, dann lernen wir auch die Fähigkeiten kennen, die er uns gegeben hat. Und dann bekommen wir ein gewisses Maß an Vertrauen, eine Freudigkeit, mit der wir dem Herrn dienen können. Wir greifen zu und merken, nee, das kann ich nicht tun, aber das kann ich tun. Und wir wissen, es ist der Herr, der mich dazu fähig macht. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Morgen Abend wollen wir auf ein anderes Wort zu sprechen kommen, durch das Gott seine Retterliebe offenbart. Wir haben heute Abend gesprochen vom dunklen Hintergrund, auf dem er seine Retterliebe zeichnet, wie in einem Gemälde. Wir haben es von seiner Barmherzigkeit, einem Ausdruck seiner großen Liebe gesprochen. Wir haben von der Gnade gesprochen. Von der Gabe, mit der er seine große Retterliebe geoffenbart hat. Es sind noch zwei Mittel oder Elemente, durch die Gott seine große Retterliebe offenbart. Und von denen wollen wir morgen Abend sprechen, so der Herr will. Aber jetzt, denke ich, wäre es angebracht, wenn wir uns etwas Zeit nehmen würden zum Gebet, zum Loben, wenn der Herr uns etwas geschenkt hat, zum Beten, zum Flehen, wenn der Herr uns etwas aufgedeckt hat, wollen wir ganz spontan sein, natürlich, echt, aber wollen wir den Namen des Herrn anrufen und antworten auf das, was er uns heute Abend geschenkt hat. Wir stehen auf dazu.